Jedes Spiel hinterlässt Erinnerung. Manche an Bosskämpfe, die uns an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Manche an Freundschaften, die mit einem einfachen "Kommst du online?" begonnen haben. Und manche an Nächte, in denen wir eigentlich längst schlafen wollten, aber noch dieses eine Ziel erreichen mussten. Denn Spiele sind mehr als Unterhaltung. Sie erzählen Geschichten, stellen uns vor Entscheidungen und schenken uns Momente, die uns oft noch Jahre später begleiten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixel und Papier.
Papier!
Wir sind in Folge 15 heute angekommen. Und, wie wir gerade festgestellt haben, die dritte Folge dieses Jahr. Es tut uns so leid. Aber wir geloben Besserung, wie in jeder Folge. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass ihr... Bestimmt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt zu der neuen Folge. Wir haben uns länger nicht gehört, um genau zu sein, das letzte Mal im Mai. Das heißt, wir haben einiges, über das wir heute sprechen können.
Aber wer bist du eigentlich? Ich meine, das ist schon so lange her.
Stimmt. Wer bin ich eigentlich? Ich bin der Matze und wer bist du?
Ich bin der Wolfgang.
Ja, und wir zwei heißen euch heute wieder willkommen zur nächsten Folge und mal sehen, wer uns noch nicht kennt, gerade zufällig eingeschaltet hat. Wir reden in dem Podcast über alles, was es in der in der Gaming-Bubble, analog, digital, Brettspiele, Pen and Paper, alles, was dazu gehört, was uns so interessiert.
Du wolltest sagen Pixel und Papier?
Richtig, im Bereich Pixel und Papier, was es da so Neues gibt, was uns auf der Seele liegt. Wir sind jetzt nicht immer nachher über die neuesten Themen zu sprechen, sondern eigentlich über das, worüber wir Lust haben. Besonderheit dabei, wir denken uns immer beide Themen aus, von die der anderen nichts weiß, weil das macht das Ganze ein bisschen interessanter.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber wir haben ein erstaunliches Talent dafür, manchmal Themen auszuwählen, die genau zu dem Thema von dem anderen passen. Das ist so Telepathie.
Das stimmt.
Von Süddeutschland nach Norddeutschland.
Das stimmt. Quer durch Deutschland haben wir die Telepathie entwickelt. Aber Wally, genau. Was spielst du denn gerade so?
Warte. Ich muss jetzt noch nämlich du zu dem Text, noch. Den du da vorgelesen hast.
Ja.
Woher kommt der?
Den habe ich gebaut.
Den hast du gebaut.
Oder bauen lassen und wahrscheinlich sind davon Teile auch gut geklaut.
Ah.
Warum?
Einfach so, weil es total gut passt zu einem Thema, über das ich heute noch gestolpert bin und gedacht habe, ich bringe das einfach mal ein.
Ja, dann lass uns doch jetzt darüber sprechen.
Ich habe mir überlegt, weil ich habe nämlich so einen auf Reddit, da hat einer erzählt, dass er eigentlich immer gern Spiele spielt, aber irgendwie ist es so stressig manchmal am PC mit der richtigen Konfiguration und dann stürzt das Spiel ständig ab oder der Treiber und keine Ahnung. Und dann hat er seine Nintendo Switch 2 wieder ausgepackt und festgestellt, dass es da super viele Spiele gibt, die eigentlich total viel Spaß machen. Und dann haben natürlich Leute gesagt, ah, da bist du jetzt wieder in dieser Nintendo-Bubble und so. Aber wenn man so drüber nachdenkt, warum machen manche Spiele mehr Spaß? Warum machen manche Spiele weniger Spaß? Was macht da eigentlich Spaß dran? Und warum gibt es in letzter Zeit so viele Spiele, die man anspielt, aber irgendwie liegen lässt, weil irgendwas fehlt? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Du hast dir bestimmt das Jahr diverse Spiele gekauft, die jetzt irgendwo
auf dem sogenannten Pile of Shame liegen.
Genau.
Ja, nicht nur dieses Jahr. Also ich sag mal so, mein Pile of Shame ist sehr groß. Ich habe sehr viele Spiele auf diesem Haufen liegen, wo ich mir dachte, irgendwann im Sale mal gekauft. Klingt gut, wollte ich schon immer mal spielen, habe ich dann trotzdem nie angefasst. Die gehören
eine
ja auch
Beispielfrage.
Dazu. Ja.
Eins der Spiele, die du eigentlich immer spielst, ist Dota 2.
Mhm.
Warum spielst du gerne Dota 2?
Ich stehe auf toxische Communities. Nein, es ist eine sehr gute Frage. Dota ist tatsächlich einfach ein Spiel, was ich schon sehr, sehr lange spiele, wo ich nicht richtig gut drin bin, wo ich merke, dass wenn ich ein wenig mehr Kontinuität reinstecke und Zeit reinstecke, wie viel schneller man doch immer noch besser wird und das, obwohl ich es auch schon länger spiele. Und das reicht aus, um mich dabei zu behalten. Also man muss nämlich sagen, weil viel mehr bietet das Spiel nicht. Es gibt kaum Patches, es gibt seltenst neue Helden. Es gibt zwar so Meta-Veränderungen, wenn es neues TI gibt, also neues Turnier. Und die Community ist wirklich zu 70% Arsch, ne? Also es ist ein MOBA, die Community ist toxisch hoch 10 und flamet sich eigentlich den ganzen Tag nur. Aber irgendwie hat mich das Spiel gecatcht und ich spiele es jetzt ja auch schon seit, keine Ahnung, über 10 Jahren. Und ja, ich kann es gar nicht so genau festmachen, aber das ist, glaube ich, ein großer Teil davon, dass einfach Investment sich relativ schnell auszahlt in Kleinigkeiten. Und du, dadurch, dass es ja MOBA ist, du 5 gegen 5 spielst, eigentlich jede Runde unterschiedlich ist. Das ist halt auch so ein Faktor, ne? Es ist halt nie das Gleiche, weil immer andere Teamkompositionen. Ja. Das hält mich schon gut dabei, muss ich sagen.
Ja.
Was hast du denn für ein Spiel, was du eigentlich immer spielst? Du spielst sonst normalerweise, das hast du aber auch lange nicht mehr gespielt. Wie hieß es denn? Das Weltraum. Ich bin mit Namen heute wieder richtig gut. Was wir auch mal zusammengespielt haben. Wo man durch den Weltraum fliegt. Nein, das andere, wo man mit seinem Raumschiff rumfliegt und auch mit dem seit dem neuesten Patch aus dem Raumschiff aussteigen kann. Genau, No Man's Sky. Das war doch immer so ein Spiel, was du eigentlich auch immer gespielt hast, was du jetzt in letzter Zeit zwar nicht spielst, oder ich krieg's zumindest nicht mit.
Nee, tatsächlich, weil bei No Man's Sky ist das Problem, was ist eigentlich verrückt, das als Problem zu benennen, weil es eigentlich was ist, was das Spiel ausmacht, dass immer wieder neue Patches kommen und immer wieder mehr dazukommt. Also das ist ja ein Spiel, das hat so die größte Wiedergutmachungskurve, die es gibt in der Gaming-Geschichte, für das, wie es am Anfang angefeindet wurde und wie viel da mittlerweile drinsteckt. Und aber das macht es manchmal auch anstrengend, weil man dann irgendwie
nicht so hinterherkommt, weiß nicht, ne?
Ja, genau.
Ja, verstehe ich.
Nee, was, glaube ich, eins der Spiele ist, was ich super gerne und immer wieder spiele, ist Guild Wars 2. Das lässt mich irgendwie nicht los.
Stimmt, ja.
Wo ich auch schon viel reingesteckt habe. Aber jetzt zum Beispiel mein Geständnis. Ich habe schon super viele Stunden, aber ich habe die Hauptstory noch nie von vorne bis hinten durchgespielt, von sämtlichen Erweiterungen, die es gibt. Aber ich habe trotzdem...
Warum das?
Weil ich irgendwie noch nicht dazugekommen bin, weil es immer irgendwann irgendwas anderes gibt. Das ist so ein klassisches Spiel, du spielst es und denkst dir, oh, mein Ziel ist heute, ich spiele das und das Story-Kapitel. Und dann loggst du dich ein und fängst an und dann unterwegs siehst du, ah, das könnte ich auch noch machen. Ah, jetzt mache ich noch das. Und jetzt mache ich noch das. Ah, oh, das Achievement ist fast fertig. Das kann ich jetzt auch noch fertig machen. Ah, die Zeit ist um.
Okay. Das ist, ja, ich habe das ähnliche ja, das ist aber eh so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei Guild Wars wahrscheinlich bei dir auch so, das ist einfach so ein Spiel, wenn du etwas lang genug spielst, wirst du es auch immer weiter spielen. Das gleiche hatten wir bei Destiny bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es halt wirklich eigentlich, es läuft noch, ja, es ist online, aber es ist offiziell beendet so. Und das gleiche ist ja bei Guild Wars, das habe ich mit Dota und das habe ich zum Beispiel auch mit WoW. Ich spiele ja nebenbei auch immer noch WoW Classic mit einem Kumpel, einfach weil es irgendwie, ich spiele WoW, seitdem es WoW gibt, so, also kurz nach Release, ein Jahr danach habe ich angefangen. Und das sind einfach so Spiele, die haben diesen Nostalgiefaktor und der kickt da, glaube ich, auch ganz, ganz gut rein, dass man da immer wieder gern hin zurückgeht, so.
Ja.
Selbst wenn man sie dann nur so für 1-2 Monate spielt oder auch nur für ein paar Wochen und dann wieder ein halbes Jahr liegen lässt, aber es fühlt sich irgendwie immer schön an, zu so Nostalgiespielen zurückzukommen.
Das stimmt. Ich habe mir dann überlegt, um nochmal die Kurve zum Anfang zu machen, was macht für mich eigentlich ein gutes Spiel aus? Weil ich habe auch einen sehr großen Pile of Shame und ich denke mir immer, ah, das Spiel wurde gelobt, aber manche Spiele holen mich irgendwie, denke ich mir, ja, gucke ich rein, aber dann holen sie mich irgendwie doch nicht ab. Und dann, ich glaube, ein Nenner jetzt bei mir zumindest ist, dass ich irgendwie in die Welt so ein bisschen eintauchen kann. Also zum Beispiel ist ein Spiel, das ich eigentlich fast seitdem es draußen ist, immer wieder Spiel ist Cyberpunk, weil es einfach dieses Setting ist irgendwie speziell. Mhm. Es gibt genug Spiele die mit Cyberpunk-Setting, aber so wie dieses Spiel aufgebaut ist, holt es mich irgendwie ab und da kann man so abtauchen in der Welt.
Ja.
Oder jetzt ein ganz aktuelles Beispiel ist auch Soulframe. Ja. Das neue Spiel von, wie will den Namen jetzt nicht falsch aussprechen, Digital Extreme,
ja,
den Machern von Warframe. Das ist auch so, dass einfach dieses Setting, also ich kann kurz erklären, worum es da geht. In Soulframe spielt man einen sogenannten Envoy, einen Boten in einer Welt, die sehr von der Natur geprägt ist, die aber von einer Rasse, die sehr technologisch und industriell und so angehaucht ist, infiltriert oder halt unterdrückt wird. Und deine Aufgabe ist es sozusagen, also man befreit in dem Spiel zum Beispiel Tiere, die aus so Käfigen, und es hat dieses Natur, dieses Wachsen ist halt so ein Thema, das sich so von vorne bis hinten durchzieht. Aber das ist auch was, wo mich die Welt einfach irgendwie abholt, weil da irgendwie so alles so ein bisschen zusammenpasst. Und es ist ein Spiel, das dich nicht an die Hand nimmt. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich manche Spiele irgendwie nicht so toll finde, weil du startest es und eigentlich hast du super viele Freiheiten, aber letztendlich machst du doch nur, was das Spiel dir vorgibt, indem du von A nach B gibst. Das ist, glaube ich, auch im Pen and Paper nennt man das doch Railroading, dieses.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch was mich stört. Und ich glaube, wenn so ein Spiel das macht, dann holt es mich auch irgendwie weniger ab.
Ich verstehe das. Es ist bei mir sehr spielabhängig. Es gibt auch Spiele, die ich unglaublich großartig fand. Das sind aber mehr so dann so Story-Games. Sowas wie Beyond Two Souls. Die ja auch, das ist ja Railroading, da hast du einen sehr engen Bereich, in dem du dich überhaupt bewegen kannst, was du tun kannst. Es ist, du hast keine Freiheiten in dem Spiel. Du läufst da ja auch eigentlich nur von Punkt zu Punkt und spielst die Handlung. Aber
ja,
da stört es mich nicht, weil da die Handlung im Fokus ist und das eher wie so ein spielbarer Film, nenne ich es mal, ist, als wie jetzt wirklich ein interaktives Rollenspiel oder so. Und da stört es mich nicht, wenn ich gerailroadet werde. Da ist es sogar, glaube ich, vonnöten, damit die Story intens ist und gut fühlbar gemacht wird, dass du gerailroadet wirst. Weil wenn du da offene Spielwelt hättest, das wird dem entgegenstehen. Aber bei so...
Ja, das ist bei mir.
Ja. Was wolltest du sagen?
Das ist wie bei mir Life is Strange.
Zum Beispiel
der
auch.
Der erste Teil.
Ja.
Das ist auch was, was ja eigentlich auch vorgegeben ist. Ich meine, du hast natürlich Freiheiten und du kannst auch beeinflussen, wie sich die Geschichte oder Charaktere verändert, aber letztendlich geht es hauptsächlich um die Story und das ist dann wieder was anderes, weil da die Story im Fokus steht.
Genau.
Und das ist so, wenn ich so drüber nachdenke, war das schon ein sehr spezielles Spielerlebnis, wenn du das erste Mal spielst, weil wenn man sich darauf einlässt. Also kann ich nur empfehlen, wer das noch nie gespielt hat, Life is Strange 1, von vorne bis hinten, nehmt euch Zeit. Am Schluss, im letzten Kapitel, saßen wir zu dritt vorm Fernseher, das hatte ich noch auf der PlayStation gespielt und war sehr emotional auch,
das glaub ich.
Weil einfach die Story so und dann so Twists und so, das fand ich richtig gut.
Ja, aber wie du sagst, wenn du in den Bereich Rollenspiel gehst, da ist es schon ganz klar, da sollte es eher offen gestaltet sein. Es ist so sehr abhängig vom Genre. Wir hatten es ja auch schon mal in einer anderen Folge über Survival Games. Genau da habe ich das zum Beispiel auch, was du eben sagtest, mit, da möchte ich auch nicht so viel an die Hand genommen werden. Da möchte ich Dinge entdecken. Da möchte ich, wenn ich was Neues finde, klar soll mir dann Rezepte freigeschaltet werden, aber ich möchte ja diesen Erkundungs- und Freischaltungsfaktor ja haben, indem ich einfach Dinge finde und selber rausfinde, wie funktioniert es hier. Da wäre es sogar hinderlich, wenn mir zu viel erklärt wird, weil das dann so ein bisschen diese Entdeckerlust bremst.
Das ist auch der Grund, warum wir beide so an Destiny hängen geblieben sind, weil es ja auch was ist, was dieses Spiel ausmacht, so in Raids, dieses, wie
selbst
funktionieren
rausfinden.
Die.
Genau,
wie,
ja.
Genau, und es war ja eigentlich eine unausgesprochene Regel bei einem Großteil der Leute auf unserem Discord-Server von Destiny, dass wenn man jemand jetzt zum Beispiel in einen Dungeon mitnimmt, der das noch nie gemacht hat, dass man ihm die Gelegenheit gibt, erstmal selber ein bisschen zu knobeln.
Genau, also derjenige knobelt und die anderen stehen daneben und greifen erst ein, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr, zeigt mir, wie es geht.
Oder machen sich lustig oder so,
oder machen,
aber trotzdem,
genau,
es geht halt ums Entdecken.
Genau, das war auch so ein Spiel, wo man das sehr viel gemacht hat, da hast du recht. Aber was sind denn jetzt zum Beispiel Spiele aus der letzten Zeit, die du angefangen hast, dann liegen gelassen hast, weil du gesagt hast oder weil sie dir dann nicht zugesagt haben? Hast du da so mal so zwei, drei Beispiele?
Ja, über eins habe ich sogar schon geredet hier, Crimson Desert.
Ja.
Habe ich angefangen, fand ich am Anfang spannend und dann war es auf einmal irgendwie weg, das Interesse. Ich fand die Story irgendwie schräg. Und natürlich war das am Anfang noch sehr fehlerbehaftet auch. Das ist ja auch noch was, was dazukommt. Aber das war irgendwie dann auf einmal so puff, weg, so das Interesse.
Ja, bei mir ist es dann eher, ich gucke mal gerade so meine Steam-Bibliothek durch, was ich noch installiert habe. Da sieht man es ja auch immer ganz gut an. Was bei mir so ein Spiel ist, ist Marathon tatsächlich. Das habe ich am Anfang ein bisschen gezockt. Fand ich ganz nett. Ist halt Extraction-Shooter. Hat mich dann aber auch nicht gehalten. Also habe ich dann auch nicht mehr gespielt. So. Ich habe jetzt auch nicht viel gespielt. Ich sehe gerade 2,7 Stunden. Also es hat mich nicht wirklich gecatcht, weil ich war nicht wirklich viel da drin. Was habe ich noch? Ansonsten habe ich tatsächlich momentan gar nicht so viel. Ich schaffe es einfach gar nicht, Sachen anzufangen. Ich spiele dann eigentlich momentan doch immer die gleichen drei Spiele. Und ja. Ich meine, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viel Windrose gespielt, haben da auch wirklich viele Stunden reingesteckt, haben das auch wirklich weit gespielt. Das muss ich auch sagen, ich schaffe es jetzt momentan wieder, was ich ganz schön finde, mir dann so zwei, drei Spiele vorzunehmen und da auch beizubleiben.
Ja.
Ich meine, jetzt haben wir ja neulich Spellworld angefangen, da bin ich dann auch mal gespannt, wenn wir das ein bisschen weiterspielen. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ist irgendwie ganz nett. Was mir tatsächlich momentan fehlt, ist so ein richtiges Solo-Spieler-Spiel. Da bin ich noch so am gucken, was es als nächstes wird. Da weiß ich es noch nicht. Tatsächlich ein paar zur Auswahl. Und wenn ich die jetzt erzähle, wird mich die Community köpfen, weil dabei ist, weil da viele Spiele bei sind, wo sie sagen, oh mein Gott, das hast du noch nicht gespielt. Ich bin zum Beispiel
das ist auch, aber auch so ein Grund, dieser Druck, der dann manchmal kommt bei sowas.
Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der hat noch nicht wie heißt es jetzt? Ich habe heute wirklich Probleme, Spiele von Namen. Nein, genau, Spiele von Namen. Namen von Spielen drauf zu kommen. Red Dead Redemption 2 habe ich nicht gespielt. Ist so ein durch die Decke gelobtes Spiel, habe ich noch auf meiner Liste. Ich bin auch jemand, ich habe tatsächlich noch nicht Cyberpunk beendet. Ich müsste es wahrscheinlich auch neu spielen, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Und das ist mittlerweile auch ein sehr großer Punkt, wenn wir nochmal zu dem Thema kommen. Was sind Faktoren, die mich tatsächlich leider mittlerweile bei Spielen abschrecken, sind die Spieldauer.
Ja.
Ich schaffe es nicht. Also andersrum. Das ist nur... Das Problem gibt es nur bei Solo-Spielerspielen. Das habe ich nicht, wenn ich das mit Leuten zusammenspiele, weil dann ist ja der Druck irgendwie da, dass der Kumpel sagt, hey, lass mal zocken. Oder man selber sagt, hey, du bist gerade online, wollen wir ein bisschen weiterspielen. Da kommt man immer irgendwie wieder dahin, dass man dann weiterzockt. Aber bei einem Solo-Spielerspiel habe ich diesen Druck nicht, weil da bin nur ich. Und wenn dann jemand online ist, dann spiele ich ja mit dem eher, als dass ich dann mich alleine hinter mein Solo-Spiel klemme. Und dann kommt es halt ganz schnell, wenn ich dann noch eh wenig Zeit habe zum Zocken, dass dann mal so einen Monat ins Land geht, ohne dass ich ins Spiel reingeguckt habe. Und das kann bei dem einen oder anderen Spiel schon dafür sorgen, dass ich den Anschluss verloren habe und keinen Bock mehr habe, es zu starten. Obwohl ich das Spiel eigentlich sogar gut finde. Das Phänomen hatte ich zum Beispiel auch damals bei Witcher. Das musste ich komplett neu anfangen, weil ich irgendwo mittendrin den Anschluss verloren habe. Hab's dann beendet, das Hauptspiel. Fand's auch unglaublich großartig. Aber diese Spiele, die halt, ich sag mal, 80 und mehr Spielstunden haben, sind schwer geworden für mich durchzuballern, weil ich nicht mehr die Zeiträume habe, in dem ich sie durchballern kann und sehr schnell davon rausgezogen werde. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
Kurzes Zwischendings, wenn man den Podcast aufnimmt, sollte man sein Handy lautlos stellen, nur falls ihr das auch mal vorhabt. doch, mir geht es ähnlich. Ich spiele zum Beispiel Cyberpunk super gerne, habe es aber noch nie beendet.
Ja.
weil ich auch immer wieder anfange und dann auch mit Mods rumprobiere und so.
Es gibt leider so viele Horizon. Spiele, die dann so viele Stunden eigentlich haben, ne? Man ja. Gar nicht weiß, wo man Horizon, die herholen soll. Horizon Zero Dawn?
Die zwei. Ja, beide, Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West, finde ich großartig. Vom Setting ist es natürlich so ein bisschen diese typische Open World, wo man immer so immer zu bestimmten Punkten hingeht, Karte aufdeckt und so. Aber einfach dieses Setting von dem Spiel, diese Postapokalypse, ist einfach großartig. Aber ich habe auch noch nie eins davon beendet. Ich habe immer super weit gespielt und dann denke ich mir, irgendwann kam ich nicht mehr dazu. Und dann denke ich mir irgendwo, eigentlich weiß ich nur noch die Hälfte. Ich fange nochmal von vorne an.
Ja. Und was mir mittlerweile aufgefallen ist, was ein großer Fehler bei uns beiden zumindest und den Spielen, die wir spielen, ist, wir spielen super viel Early Access mittlerweile. Mhm. Und das ist auch in einer gewissen Sichtweise schwierig, weil ich kriege jetzt mittlerweile mit, dass Spiele ihren 1.0 Release kriegen Und ich habe die aber meistens in der Early Access so viel gespielt, dass ich gar keinen Bock mehr habe, sie mir im 1.0 Release nochmal anzugucken. Also ich habe das Thema zum Beispiel gerade mit Enshrouded. Enshrouded habe ich super viel gespielt, als es in der Beta war oder im Early Access war. Jetzt ist der 1.0 Release da. Ich habe sogar noch ein Safe Game von unserem Server. Ich müsste den halt nur mal wieder online stellen. Ich habe keinen Bock. Ich denke mir so, ich habe schon so viele Stunden in dieses Spiel gesteckt. Na klar, haben sie jetzt noch tolle Sachen hinzugefügt. Aber ich habe keine Lust. Und das ist bei vielen Dingen so. Also bei mehreren.
Ja, das Enshrouded ist auch so ein Beispiel. Das war bei mir irgendwann auf einmal so weg, so dieses, warum ich es gern gespielt habe. Und irgendwie, ich habe es mal zwischendurch versucht, wieder anzufangen, aber das funktioniert einfach irgendwie nicht, obwohl es ein großartiges Spiel war.
Ich hoffe, bei Valheim kriegen wir es hin, in den 1.0 Release reinzukommen, wo wir dabei sind. Kommt jetzt im September, glaube ich, sogar raus, der 1.0 Release von Valheim.
Kann sein, ja.
Ich bin der Meinung, ja, lass mich das kurz gegenchecken. Irgendwo hatte ich es doch gesehen. Valheim has a release date. Da war's. Und zwar am 9. September. Ja. Also könnt ihr euch schon mal merken.
Ich glaube, so das Gegenbeispiel dafür wäre in dem Fall jetzt Palworld, weil sie ja jetzt das 1.0er Release gekriegt hat und wir jetzt ja erst angefangen haben zu spielen.
Genau, das ist aber tatsächlich smarter dann, weil jetzt haben wir erst angefangen, das 1.0er Release zu spielen. Das heißt, da können wir jetzt voll das fertige Spiel sozusagen genießen.
Ja, das, was, wo ich bei Soulframe sehr gespannt bin, wo es hingeht, weil es ist ja jetzt noch nicht mal in der Alpha.
Und das muss ich sagen, dafür erstaunlich gut gepolischtes Spiel schon. Also wenig Bugs, läuft sehr rund. Ich habe noch keine großen Glitches gesehen. Und das, wir reden davon, dass das ganz, ganz weit früh in der Entwicklungsphase ist, ne? Also.
Ja, das ist halt so ein Ding, das haben die mit Warframe auch so gemacht und es kam scheinbar gut an und das Studio hat festgestellt, dass es selber auch gut damit fährt, einfach so von vornherein die Community mit einbinden und die haben da auch ein relativ gutes, relativ gute Feedback-Kultur sozusagen.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich meine, letztendlich sind das ja beide Spiele, die auch nachher auf Communities ausgelegt sind, weil es ja beides, es soll doch dann auch ein Free-to-Play-Titel sein, oder? Der sich über einen Ingame-Shop finanziert.
Ja, das ist genau wie Warframe. Genau. Du installierst es und wenn du die Entwickler unterstützen willst, kaufst du dir Dinge. Wenn du irgendeinen Warframe haben willst, kaufst du dir den. Aber es ist grundsätzlich alles auch freispielbar im Spiel selber. Also aber du müsstest nichts zahlen und bekommst alles. Grind ist dann halt auch ziemlich hart. Ich meine, es ist jetzt bei Soulframe auch manchmal schon so, dass du gut grinden musst. Davon leben einfach solche Spiele.
Aber letztendlich meinte ich, ich damit sagen will, dann ist es ja nur smart, die Community von Anfang an mit reinzuholen und dann dementsprechend mit der Community ein Spiel für die Community zu bauen, wenn du hinterher auch auf die Community angewiesen bist, weil sie dich bezahlt. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja einfach nur smart. Und wenn es für beide funktioniert und es nachher ein gutes Spiel draus wird, ist das ja nur gut.
Richtig.
Ja.
Spannend.
Ja, wirklich spannend. Jetzt sind wir schon so mittendrin auch in dem, was zocken wir eigentlich gerade. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen Ausblick gegeben. Wir sind ein bisschen im Palworld drin. Wir sind noch ein bisschen in Windrose drin. Ich bin in Dota drin.
Ich habe vor kurzem mit einem von unserem Discord-Server, den habe ich dazu überredet, sich beziehungsweise ich glaube, ich habe es ihm sogar gekauft und habe gesagt, da hier der Key installierst, wir spielen das jetzt. Und zwar haben wir das auch schon gespielt, Human Fall Flat.
Ach ja, sehr schön.
Wenn ihr das noch nicht kennt, im Endeffekt spielt man in dem Spiel eigentlich, wie beschreibt man das, einen gummiartigen Crash-Test-Dummy, kann man vielleicht am besten sagen.
Ja, das beschreibt es gut.
Bei dem man eigentlich, du kannst rumlaufen, du kannst springen und du kannst die Arme kontrollieren, den rechten und den linken Arm getrennt und damit kannst du irgendwie Knöpfe drücken oder
Dinge greifen.
Dich irgendwie hochziehen, Dinge greifen und so. Und du hast Level, die, wo du eigentlich viel physikbasierte Rätsel lösen musst oder gucken musst, wie kommt man da durch. Und das war auch spannend, da erstmal denjenigen selber durch die Level knobeln zu lassen, die ich schon gespielt hatte, aber gleichzeitig zu gucken, Moment, ich weiß, da hinten geht's lang, aber das schaut auch so aus, als ob es da lang geht. Das probiere ich jetzt mal aus. Und das tatsächlich, es gibt, ich weiß nicht, wie viel Level da beinhaltet sind, aber es gibt so eine bestimmte Levelanzahl. Das zählt quasi als Hauptspiel. Es gibt mittlerweile super viele neue. Und der Weltrekord für alle diese Levels durchzuspielen liegt bei 8 Minuten 34.
Momentan. Zusammen.
Und zusammen.
Was?
Das ist, ja, das ist abgefahren.
Das ist wirklich abgefahren. Krass.
Ich habe mir nämlich gedacht, ah, das ist ein Spiel. Weißt du, ich gucke gerne diese Speedrunning-Szene und habe gedacht, ah, das ist was, das könnte man auch mal probieren. Und dann habe ich das geguckt und habe mir gedacht, nee.
Ja, voll.
Genau.
Ja, was ich auch immer noch spiele, wobei in letzter Zeit war ich auch nicht mehr so viel drin, ist das Gothic 1 Remake. Das auch sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in der letzten Folge war es noch nicht raus und ich habe mich noch drauf gefreut. Mittlerweile ist es raus und es macht Spaß, muss ich sagen. Es ist sehr schön für alle, die Gothic mal gespielt haben, irgendeinen der Teile. Lohnt sich es auf jeden Fall. Sie haben es gut in die heutige Zeit importiert, ohne den Charme von damals zu verlieren, muss ich sagen. Das ist
ja
großes Vergnügen, das zu zocken.
Was ich auch noch gerne spiele, ich meine, ich habe jetzt 5,5 Stunden gespielt, ist nicht so viel, ist Mecha Chameleon. Mhm. Obwohl ich eigentlich super untalentiert bin, mit was Zeichnen angeht, und noch viel untalentierter bin, das auch noch mit der Maus zu machen. Aber da ist der Reiz, also vom Spielprinzip her ist man auch so ein Männchen, das sich irgendwo im Level versteckt, irgendeine Pose einnimmt, und dann kann man quasi das Männchen anmalen, dass es so ausschaut wie die Umgebung, um dann sozusagen versteckt zu sein. Und es gibt immer einen Sucher, der dich dann finden muss. So ein Hide-and-Seek-Spiel. Und wenn du dann aber so einen Moment hast, wo du dir denkst, boah, das habe ich jetzt richtig gut gemacht, da findet mich nie jemand, dann holt einen das Spiel ab und da bleibt man dann auch hängen. Man muss allerdings so ein kleines, dickes Fell haben, wenn man es spielt, weil es natürlich auch Leute gibt, die dann zum Beispiel in der Lobby irgendwie, keine Ahnung, sich ein Hakenkreuz draufmalen oder so. Und das ist halt, ich meine, Idioten gibt es in jedem Spiel.
Ja, leider, das stimmt. Ja, ansonsten, Konsole bin ich momentan gar nicht so drin. Ich habe mit meiner besseren Hälfte ein Spiel angefangen, das heißt Reanimal. Das ist von den Machern von Little Nightmares. Und das ist ein bisschen verstörend und eigentlich irgendwie, also es ist gut, aber es ist verstörend, weil ich noch nicht so weiß, was mir das Spiel sagen möchte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Story wird sich noch aufklären und sie wird in eine fiese Magengrubengegend gehen. So von dem, was ich so wahrnehme. Man spielt halt zwei kleine Figürchen. Man kann eigentlich nichts außer laufen und ab und zu kriegt man ein Gadget, mit dem man dann Türen aufbrechen kann oder so. Und muss eigentlich die ganze Zeit nur fliehen vor irgendwelchen Horrorgestalten. Aber ja, es ist ganz cool, muss ich sagen. Es macht Spaß. Und ich habe Saros mal kurz gezockt auf der Konsole. Hab da aber auch nicht mehr weiter reingespielt. Macht aber auch erstmal einen ganz guten Eindruck. So. Ja, und im analogen Bereich kann ich euch noch eine neue Sache erzählen. Wir haben ja mit einer gewissen Freundesgruppe die Aventuria-Brettspiele, die ja die Light-Version von DSA sind, sozusagen gespielt. Und da gibt's jetzt neu seit, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, die Kelche der Macht-Edition, wo ich dachte, dass es eine komplette Erweiterung ist. Ich mich habe aber so ein bisschen, vielleicht habe ich den Klappentext nicht richtig gelesen oder ich war einfach zu hyped. Das kann ich nicht genau sagen. Oder es war vielleicht auch nicht sauber beschrieben, das kann auch sein. Es ist so eine Mischung. Es ist eine Erweiterung und gleichzeitig eine Neuauflage der alten Box. Das habe ich leider zu spät gesehen, da hatte ich sie schon gekauft. Nichtsdestotrotz haben sie bei der Box vieles verbessert, sodass es sich auch lohnt, die zu kaufen. Sie ist aber auch sehr teuer, muss man auch sagen. Also dafür hat man allerdings auch sehr viel Spielzeit. Es sind, glaube ich, irgendwie 60 Abenteuer da drin. Also du hast dann erstmal bis zum Abwinken Spielzeit. Mehrere Kampagnen. Es sind 12 Helden drin, wobei das ein bisschen geflunkert ist, weil es sind einfach eigentlich 6 Helden und davon jeweils eine weibliche und eine männliche Variante. Und dann haben sie aber 12 Helden auf die Box geschrieben. Das fand ich ein bisschen, da haben sie mich ein bisschen, ne, hinters Licht gefühlt, aber ansonsten ist es ein sehr schönes Spiel und da haben wir neulichst mal, als wir zu viert im Harz ein Wochenende verbracht haben, haben wir in diese Box mal reingezockt und die macht wirklich Spaß. Also wenn ihr DSA mögt oder Freunde auf einem entspannteren Weg mal Pen and Paper beibringen wollt, wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung. Oder wenn ihr so eine feste Freundesgruppe habt, mit denen ihr Brettspiele spielt, ist das auch auf jeden Fall eine Empfehlung, ist halt so ein bisschen, geht in die Richtung Pen and Paper, es gibt Kampagnen, es gibt immer ein bisschen Text zu lesen, dann passiert was, dann macht man entweder eine Probe oder es gibt einen Kampf, genau, Und da kann man sich dann mehr oder weniger frei entscheiden mit seinem Heldendeck, was man tut. Es gibt vorgefertigte Helden, die man auch so im Laufe der Kampagne ein bisschen steigern kann. Ja, das ist das. Das haben wir neu. Und sonst habe ich momentan gar nicht so viel Zeit in der analogen Spielwelt verbracht. Pen and Paper gibt es immer noch die DSA-Runde. Ich bin immer noch dabei, mich durch Curse of Strahd zu lesen, was ein bisschen anstrengend ist, weil ich es auf Englisch lese. Und mein Englisch nicht so gut ist, als dass ich es einfach flüssig weglesen kann. Ab und zu muss ich mir Worte übersetzen lassen von meinem Tablet. Aber ich bin dabei, es vorzubereiten und durchzuarbeiten, um es selber zu meistern. Von daher, das ist ja das, was Wally bis heute freut, dass ich auch mal Curse of Strahd anfange, weil das ja immer noch seine Lieblingskampagne ist.
Ja, weil auch hier einfach die ganze Welt mich so abholt.
Ja, das verstehe ich.
Das habe ich ja schon mehrmals, glaube ich, betont. Aber grundsätzlich ist bei Dungeons & Dragons ja so, ich meine, diese Forgotten Realms geben ja super viel her, aber letztendlich ist es vielleicht auch manchmal zu groß oder doch irgendwie wieder dasselbe. Also jetzt bei den Baldur's Gate und so spielt ja trotzdem irgendwie oft in denselben Ecken sozusagen. Ja. Und Curse of Strahd ist natürlich auch so, dass es dass es quasi eine Welt ist, aber das ist so eine ganz eigene Bubble mit so ganz eigenen Regeln und wo einfach dann man merkt, okay, das ist jetzt nicht so eine riesige Welt, sondern das ist so eine
überschaubar.
So eine kleinere Welt, die halt einfach so ich wollte nicht sagen, saftig ist, sondern so.
So eine saftige Welt.
Nee, so, wie sagt man, so ausgeschmückt, so detailliert, so liebevoll ausgearbeitet. Gruselig ausgearbeitet. Oder saftig. Okay, ich weiß nicht, warum ich das Wort jetzt gesagt habe.
Das ist jetzt hängen geblieben. Curse of Strahd hat eine saftige Welt. Ja. Das gibt's aus dem analogen Spielbereich. Was gibt's bei dir? Du hattest gerade schon eine Packung in der Hand, habe ich gesehen.
Ich wurde gehookt von einem Kartenspiel, das heißt Flip 7 oder Flip 7, weil das super simpel ist, aber gleichzeitig super viel Spaß macht. Da geht es quasi drum, ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nee, ich glaube nicht.
Eigentlich sitzt man um einen Stapel Karten, der so umgedreht ist und jeder zieht nach und nach eine Karte und du musst dich dann entscheiden, nachdem du deine erste Karte gezogen hast, willst du weitermachen oder nicht. Mhm. Wenn du weitermachst und eine neue Karte ziehst, also in dem Stapel sind Karten von 1 bis 12, wobei die 12 zwölfmal vorkommt, die 11 elfmal, die 10 zehnmal und so weiter. Und sobald du die nächste Karte ziehst und das ist die gleiche Zahl, wie du schon vor dir liegen hast, bist du raus und kriegst keine Punkte für die Runde.
Okay.
Genau, und wenn du es schaffst, bis zu 7, also wenn du 7 Karten vor dir liegen hast, wo jede Zahl eine andere ist, kriegst du nochmal extra Punkte. Und ansonsten kannst du jederzeit sagen, oh, jetzt habe ich eine 12, eine 11, eine 10, nee, ich mag jetzt nicht mehr, dann kriegst du halt dann diese 33 Punkte. Aufgeschrieben und wer als erstes 200 Punkte hat, hat quasi gewonnen.
Ah, okay.
Und das ist so ein bisschen dieses Zocken, dieses, mach ich noch 10 und eine Karte. Eine Karte geht schon noch. Super spannend.
Okay, sehr cool.
Und was ich noch mitgenommen habe, so als Empfehlung, weil ich ja schon auch mal von Micro Makro erzählt habe und wir haben jetzt meinem Sohn die Kids-Version gekauft, wo einfach die Fälle, die da drin vorkommen, einfach ein bisschen kindgerechter sind. Da geht es nicht unbedingt um Mord und Totschlag. Und es macht auch trotzdem sehr viel Spaß.
Okay. Muss ich mir mal merken. Habe ich auch noch nicht gesehen im Laden.
Genau, der verrückte Stadtpark heißt es. Und konsolentechnisch wollte ich noch ergänzen, bin ich Pokopia verfallen, Pokémon Pokopia. Das ja eigentlich auch irgendwie wieder so ein Survival-Spiel ist, nur halt mit einem Pokémon-Charakter.
Ist das eigentlich so ein offizielles Niantic-Pokémon-Game oder ist das so ein...
Ja, nicht Niantic. Game Freak ist ja die Firma. Ach, Niantic macht von Pokémon Go.
Okay.
Ist ein offizielles Spiel. Und die Grafik ist zum einen gut und es macht irgendwie Spaß mit, also von der Story her geht es darum, dass die Menschen verschwunden sind und eins der Pokémons, das Ditto, das sich so verwandeln kann in andere Pokémons, verwandelt sich dann so ein bisschen in so einen Menschen und baut dadurch aber die Welt wieder so ein bisschen auf und du versuchst quasi rauszufinden, warum die Menschen verschwunden sind. So, das ist so die kleine, aber feine Hintergrundgeschichte. Mhm. Und dabei triffst du Pokémons, die dir einfach helfen, das zu tun. Keine Ahnung, ein Glumanda, das, wenn du das, wenn du das findest, kannst du zum Beispiel Feuer machen und so weiter. Mhm. Ja, und das ist eigentlich schon das Grundding, aber das hat irgendwie so ein, das greift dich wieder so, das packt dich und sagt, ja, jetzt komm, jetzt gehst du noch da hinten hin und jetzt versuchst du noch jedes Pokémon zu finden, weil dann kannst du wieder das und das machen und so weiter.
Okay.
Und worauf ich mich jetzt freue, das ist auch eine Spieleserie, die ich schon erwähnt habe in dem Podcast. Es wurden schon für Xenoblade Chronicles 1 und übermorgen kommt für Xenoblade Chronicles 2 die Switch 2 Version raus, die einfach grafisch überarbeitet ist. Und gerade beim zweiten Teil ist es so, dass es auf der Switch 1 zum Beispiel, wenn du es nicht am Fernseher spielst, schaut es wirklich furchtbar aus, sehr pixelig. Und okay, da freue ich mich schon drauf, das dann so kristallklar in Full HD, wenn du es nicht in der Docking Station hast, zu spielen. Und das ist so eine Einzelspieler-Serie, die mich auch nach wie vor von vorne bis hinten irgendwie abholt, weil es einfach auch wieder die Welt und die Geschichte so gut erzählt ist. Ich meine, der dritte Teil hat, wer das schon mal gespielt hat, weiß, wovon ich rede, Ende Kapitel 5, Anfang Kapitel 6, eine Cutscene, die ungefähr 1,5 Stunden dauert oder so.
Was?
Ja.
Okay.
Und du sitzt da, oder eine Stunde, du sitzt da von Anfang bis Ende und bist gehuckt. Du kannst nicht irgendwie sagen, ah, will ich überspringen, sondern das ist so gut gemacht und so emotional, dass du da einfach mitfühlst und auch diese Emotionen fühlst, die deine Figuren fühlen.
Cool. Das ist ja voll gut.
Ja.
Stark. Schön. Das zu den Sachen, die wir gerade spielen. Jetzt hätte ich gesagt, teasen wir auf jeden Fall eine Sache schon mal an, die sicher ist. Die zweite ist ja noch nicht sicher. Ja.
Genau.
Denn es wird... Na, was wolltest du sagen? Was sagst du?
Wir haben Dinge vor.
Genau, wir haben Dinge vor. Und zwar besondere Dinge, die im Zusammenhang mit einem Besuch auf einer besonderen Messe stehen.
Richtig, wir haben vor, einen Podcast mal so live und in Farbe an einem Tisch sitzend, rumlaufen, wie auch immer wir das machen.
Das wissen wir noch nicht so genau. Genau, also die Idee ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, aber erzähl weiter.
Und zwar in Essen.
Ja. Denn wir haben uns gedacht, wir fahren mal zum Spiel mit unseren Partnerinnen und haben uns dann, habe ich mir irgendwann gedacht, naja, also warte mal, zwei Menschen fahren auf eine Spielemesse, die einen Spiele-Podcast haben. Also wäre es ja irgendwie cool, wenn man auf der Spielemesse eine Podcast-Folge aufnimmt. Genau, und so ja, haben wir uns darum gekümmert. Wir leihen uns Mikrofone von einem Kumpel aus, die wireless funktionieren, und dann schauen wir mal, wie wir da Podcast aufnehmen können. Und hoffen, dass wir euch dann eine Spezialfolge von der Messe aus Essen präsentieren können. Die ist noch ein bisschen hin.
Sie uns schon in der Klokabine sitzen, so mit den Mikros, weil es überall sonst zu laut ist.
Genau.
Und so.
Die Messe ist im, lass mich lügen, Oktober, glaube ich, sind wir da, ne?
Ja.
Ende Oktober.
Ende Oktober.
Genau. Also ist noch ein bisschen hin. Bis dahin wird es wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Schmankerl für euch geben, wenn ihr uns dort trefft. Dazu aber später mehr. Das ist,
ja.
Das sind noch Dinge, die noch gebaut werden müssen, aber wenn sie dann fertig sind, verteilen wir sie auf jeden Fall auf der Messe.
Ja. Und was man vielleicht jetzt schon beim Namen nennen, damit wir uns auch dran halten, ist, dass wir uns vorgenommen haben, wieder regelmäßig aufzunehmen.
Genau.
Und einfach mal diese so Dinge wie das Leben, das dann dazwischen kommt, einfach beiseite schieben.
Genau, wir haben nämlich...
und sagen, du kannst mich mal, sondern wir nehmen jetzt Podcast auf.
Genau, wir haben nämlich gesagt, uns ist dieses Projekt eigentlich super wichtig. Wir machen diesen Podcast sehr gerne. Wir haben auch schon den Vorgänger-Podcast Geistergeflüster sehr gerne gemacht. Wir machen auch Pixel und Papier genauso gerne. und haben es uns manchmal vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht, dass wir dann gesagt haben, nee, klappt gerade nicht. Dann haben wir einfach auch mal 2 Wochen nicht über den Podcast geredet und dann haben wir mal 4 Wochen nicht über den Podcast geredet und dann waren 3 Monate vergangen. Und das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Wir versuchen das wirklich zu bessern und versuchen auch da wieder regelmäßig reinzukriegen. Nichtsdestotrotz wird es jetzt im Sommer nicht alle 2 Wochen werden können, weil wir noch Dinge im Sommer anstehen haben, die dem einfach im Weg stehen. Aber wir wollen spätestens zum Herbst hin dann auch wieder in diesen, ja, auf jeden Fall eine Folge pro Monat auf jeden Fall, gerne sogar mehr Tonus reinkommen. Und ich sehe auch, dass wir das schaffen können.
Ich denke auch, ja.
Ja. Und das andere Projekt, das tease ich nur ganz leicht an, das betrifft vielleicht eine andere Live-Aufnahme auf einer anderen Messe. Aber mehr sage ich dazu noch nicht, weil das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Deswegen gibt es da dann vielleicht spontan News auf unserem Blue Sky oder unserem Instagram-Account. Von daher folgt uns da. Die wir
auch versuchen, wieder regelmäßiger zu pflegen.
Die wir versuchen, erstmal wieder zu beleben, weil auf denen ist einfach in den letzten halben Jahr nichts passiert. Genau, also wir werden versuchen, einfach da wieder ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen. Es ist uns wichtig, wir möchten euch Content liefern. Wir möchten auch, dass dieser Podcast wächst. Wir werden auch gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben es ja mit dem Geistergeschichten-Podcast auch hinbekommen, dass der gewachsen ist über die Zeit. Ich denke, wir werden das mit diesem hier auch hinbekommen, gerade weil dieser hier potenziell auch noch eine breitere Masse ansprechen kann. Von daher denke ich, werden wir das hinbekommen und wir werden da auch ein wenig mehr Arbeit reinstecken und ein wenig mehr Zeit und ein wenig mehr Leidenschaft und dann hoffen wir, dass das zusammen mit euch ein cooles Projekt wird. Genau, und wir auch mehr mit euch in Kontakt kommen.
Vielleicht müssen wir einfach uns angewöhnen, auch wenn wir beide spielen, das heißt mit unserer besseren Hälfte, mit Freunden oder sonst was, auch mal Bilder zu machen und die dann, keine Ahnung, auf Instagram zu stellen, damit ihr mal seht, was wir so machen.
Das ist eigentlich ziemlich gut. Das sollten wir wirklich tun. Das ist gerade für Instagram eine gute Geschichte, dass wir einfach mal auch mehr quick and dirty direkt ein Foto machen und sagen, hey, heute Pen and Paper Session oder heute Brettspielabend da und damit mit einem kleinen Text drunter. Reicht ja.
Ja.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Also wir versuchen unser Bestes, bleiben dran und hoffen natürlich, dass ihr auch dran bleibt und gerne wieder euch die nächste Folge anhört und die Folge anhört. Mhm. Ihr dürft auch gerne Rückmeldung geben zu unserem Anfangsthema, wie ihr das seht, was ist für euch, was macht für euch Gaming aus, was macht euch Spaß, was hookt euch. Wäre schön, wenn ihr da einfach irgendwie so ein bisschen Rückmeldung gebt.
Genau. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für die Folge.
Ja.
Wünschen euch.
Und?
Oh, ein Und?
Nee, erzähl weiter.
Nee, ich wollte nur sagen, wünschen euch eine schöne Zeit in was auch immer ihr gerade spielt. Genau, wenn ihr da auch Vorschläge, Themenvorschläge habt, lasst sie uns zukommen.
Ja. Viel Durchhaltevermögen in der Hitzewelle, die jetzt wieder auf uns zurollt.
Ja. Passt auf euch auf.
Und beenden möchte ich die Folge mit einem Zitat von Satoru Iwata, dem Chef von Nintendo, den ehemaligen Chef von Nintendo, der leider an seiner Krankheit verstorben ist, aber super viel Einfluss hatte auf die Firma, weil er nämlich früher Spieleentwickler war und er hat zum Beispiel Game Freak geholfen, die erste Pokémon-Version, das alles auf diese kleine, schmale Gameboy-Kassette gepasst hat, an Daten, die für das Spiel notwendig waren. So Dinge hat er gemacht. Und der hat einmal gesagt, und ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Anfangsthema, auf meiner Visitenkarte bin ich ein Firmenchef, in meinem Kopf bin ich ein Spieleentwickler, aber in meinem Herzen bin ich ein Gamer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.